Domradio. Beratung.
Verlieben im Seniorenalter, geht das eigentlich? Liebe im Alter ist heute unser Thema in der Domradio-Beratung mit Dagmar Peters. Schönen guten Tag. In Deutschland leben viele Senioren alleine und mit steigendem Alter fällt vielen die Partnersuche schwerer. Sie fühlen sich nicht mehr so attraktiv wie früher oder können sich nicht vorstellen, dass es noch einmal funkt. Wie stellen Sie sich Verliebtsein im Alter vor? Gibt es Sie die Schmetterlinge im Bauch jenseits der 70 oder 80?
Anders, man hat mehr Verstand, mehr Vernunft, weil man schaltet mehr den Kopf ein heutzutage als früher. Da ist man, sagen wir mal, euphorischer. Und das finde ich viel besser.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Mein Mann ist schon lange tot, in der Zeit habe ich mich nicht mehr verliebt.
Ach ja, das glaube ich schon, ja. Ja. Letztens habe ich hier eine Dame kennengelernt, die war so sympathisch, wenn ich doch drauf eingegangen wäre. Nee, da hat es schon ein bisschen gefunkt, ja.
Genauso würde ich mal eher sagen, nicht, aber auf eine andere Art. Genauso schön.
Ich denke ja, bestimmt noch geben.
Das gibt es auf jeden Fall, auch mit über 80.
Verliebt im Alter, das ist möglich und immer häufiger, zumal ja auch viele Senioren heute noch sehr fit sind. Dennoch ist es nicht immer einfach, für alleinlebende Senioren noch einen passenden Partner zu finden. Liebe im Alter, das ist heute unser Beratungsthema. Verliebt sein, da denken die meisten zuerst mal an das süße Teenageralter zurück oder vielleicht die Zeit zwischen 20 und 30. Doch Verlieben funktioniert auch noch später, sogar viel später. Angela Joschko und Hanne Huntemann haben sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und dazu ein Buch veröffentlicht. Herzlich willkommen, Frau Huntemann.
Ja, herzlich willkommen auch Sie. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Liebe kennt keine Altersgrenzen. Das ist das Ergebnis Ihrer Recherchen. Warum überhaupt wollten Sie sich mit diesem Thema beschäftigen?
Ja, die Ursprungsgeschichte ist eigentlich die, dass ich eine Freundin habe, die mir eines Tages mit 80 Jahren sagte, hör mal zu, ich suche mir nochmal einen Mann. Ich will nochmal alles erleben, ich will nochmal Liebe erleben, ich will nochmal Sexualität erleben. Und flugs ging sie ins Internet und begann mit ihrer Suche. Und dann hat sie mir berichtet, was ihr alles widerfahren ist. Und tatsächlich hat sie auch eine Liebe gefunden.
Haben Sie erstmal gedacht, die spinnt?
Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, ja mein Gott, wie will sie das denn machen? Und dann auch noch im Internet, denn das in dem Alter. Aber ich muss sagen, das Interessante daran oder das Schöne daran war, sie zu beobachten, die war wirklich wie mit 17. Sie war dann verliebt und hat mir dann geschildert, oh, was soll ich anziehen beim ersten Treffen? Ziehe ich das an oder ziehe ich den Pulli an oder ziehe ich die Jeans an? Das war wirklich entzückend.
Wenn ich überlege, wie lange manchmal die Menschen nach einem Partner suchen, manche vielleicht sogar ein Leben lang, wie schnell hat das denn da geklappt?
Also das war bei ihr vielleicht nach einem halben Jahr, hat sie ihn gefunden gehabt, ja. Und ich glaube einfach, dass es bei ihr, und das ist uns auch aufgefallen bei unserer Recherche, auch bei anderen so war, sie hatte eine sehr große innere Bereitschaft. Und sie hat mir dann auch gesagt, eine solche Intensität wie in dieser Beziehung hatte sie noch nie. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass man im vorgerückten Alter weiß, man hat keine Zeit mehr zu verlieren. Und dann auch bereit ist, weil man weiß, es ist vielleicht die letzte Chance, sich nochmal richtig einzulassen.
Die Geschichte von Anne und Max, die ist nur eine Liebesgeschichte von vielen, die Sie in Ihrem Buch aufgeschrieben haben. Sie haben mit vielen Menschen gesprochen, mit vielen alten Menschen. Glücklich verliebte Menschen im Oma-Opa-Alter, warum ist das gar nicht mehr so selten heute?
Naja, man muss natürlich sehen, dass die Generation, die heute alt wird, ich gehöre ja selbst auch dazu, ich bin inzwischen 67 und wir haben damals so an dieser gesellschaftlichen Veränderung der 68er mitgewirkt. Also uns war ganz wichtig, dass wir eine sehr eigenständige Beziehung haben, also Männern gegenüber. Damals die Emanzipation der Frau war damals eine wichtige Entwicklung. Und uns lag auch daran, dass wir offener mit Sexualität und mit Partnerschaft umgehen. Und das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf die Generation, die heute alt wird.
Und nicht nur Schmetterling im Bauch gibt es im Alter, sondern eben dieser Wunsch nach Sexualität ist da.
Ja, nach wie vor. Also wir waren da auch sehr erstaunt. Ich meine, das geht natürlich nicht immer so, wie das vielleicht in jungen Jahren funktioniert. Aber wichtig ist ja auch die Zärtlichkeit und die Nähe. Und das ist ja auch Sexualität.
Wie haben Sie die Gesprächspartner denn gefunden, die mit Ihnen dann so offen über Ihre späte Liebe gesprochen haben?
Na, wir haben ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen. Nun sind wir beide auch Journalistinnen und haben da auch eine gewisse Übung im Recherchieren. Wir haben einerseits uns an diese großen Online-Partnervermittlungen gewandt. Da haben wir aber gar nicht so viel Leute gefunden, sondern wir haben eher welche gefunden über Mund-zu-Mund-Propaganda. im Freundeskreis, wir haben Handzettel verteilt und so weiter. Also darüber haben wir die meisten gefunden.
Liebe auf den späten Blick, Partnersuche 60 plus, so heißt das Buch. Warum 60 plus? Es gibt doch auch viele Singles, die jünger sind.
Naja, weil mit über 60 fängt eigentlich das Alter an. Man scheidet aus dem Berufsleben. Hinzu kommt, dass die Kinder inzwischen eigene Familien haben. Also man da auch nicht mehr so gebraucht wird. Und man hat auch mehr Freizeit. Und wenn man dann sich überlegt, ja, ich habe vielleicht noch 20, 30 Jahre vor mir, dann kommt natürlich die Frage, möchte ich da alleine bleiben oder gibt es vielleicht nochmal die Chance, sich zu verlieben? Und vielleicht ist auch nochmal wichtig zu überlegen, welche Chancen hat man denn auch im Alter, nochmal eine erfüllende Liebe zu erfahren? Und da gibt es verschiedene Ursachen, verschiedene Gründe dafür. Also erstmal, dass man inzwischen mehr eher weiß, wer man ist, dass man nicht mehr in so einer Rolle verhaftet ist. Das heißt, in der zweiten Lebenshälfte muss man nicht mehr so viele Kompromisse schließen zwischen der Familie, zwischen dem Beruf, zwischen Gesellschaft. Also man ist offener und freier und kann sich viel mehr einer Partnerschaft widmen. Das zweite ist auch, dass es nicht mehr diese starren Rollenbilder gibt. Durch die schwindenden Testosterone bei Männern ist auch dieses Macho-Gehabe eher weg und sie können eher ihre weichen Seiten zeigen. Und Frauen wissen aufgrund ihrer Lebenserfahrung eher, was sie wollen. Das heißt, die beiden können sich eher auf Augenhöhe begegnen. Und das Dritte ist, dass man natürlich weiß, dass wenn man im Alter nochmal jemanden findet, mit dem man sich sehr verbunden fühlt, dass das wirklich ein großes Geschenk ist. Und man weiß man das eher zu schätzen als junger Mensch.
Hanne Huntemann ist im Domradio zu Gast. Heute ist unser Thema Liebe im Alter. Viele Ehen werden heute geschieden, Partnerbörsen im Internet schießen wie Pilze aus dem Boden. Es gibt so viele Singles wie noch nie. Also muss es sie geben, die Liebe jenseits der Jugend. Und was ist mit der Liebe im hohen Alter? Hanne Huntemann hat viele Menschen getroffen und sich deren Geschichten rund um die Liebe und die Suche nach Liebesglück angehört. Frau Huntemann, die klassischen Zeitungsanzeigen, so Partnerbörsen im Internet, Speeddating-Kurse für Senioren, die zeigen ja eigentlich, dass die Sehnsucht nach Liebe da ist, auch im Alter. Oder ist das eher die Angst vor dem Alleinsein?
Ach, ich weiß gar nicht, ob es die Angst vor dem Alleinsein ist. Ich glaube einfach, oder diese Erfahrung haben wir gemacht, dass viele Ältere gar nicht allein sind. Die haben einen großen Freundeskreis, die haben ihre Familie, Kinder, Enkelkinder und sind da gut eingebunden. Aber wenn sie dann abends nach Hause kommen, dann sind sie alleine, aber dann brauchen sie auch jemand, der ihnen das Herz erwärmt. Und dann haben sie vielleicht noch 20 gute Jahre vor sich. Wollen sie die alleine verbringen? Warum eigentlich nicht dann sich nochmal auf die Suche zu begeben? Und ich denke, die Menschen, die heute alt werden, die haben auch eher Mut, sich das nochmal zuzumuten.
Ich kann mir vorstellen, dass es schwerer wird, je länger man alleine ist, einen Partner zu finden. Wer älter ist, hat in der Regel konkretere Vorstellungen, was den Partner betrifft. Passt das auch zu dem, was Sie rausgefunden haben?
Ja, da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man nicht so eine Checkliste hat. Ja? Das heißt, der Partner muss die und die Ausbildung haben, der muss dort und dort wohnen, der muss so und so aussehen. Wenn man da so eng gestrickt ist, da funktioniert es nicht. Ich glaube einfach, dass man da offener sein muss. Und wir haben festgestellt, dass viele Ältere wirklich offener sind, als man denkt und auch bereit sind, nochmal irgendwie, ja, was Neues anzufangen, was Neues in sich, eine neue Situation zu begeben.
Beim Tanzdee, da lernt sich heute kaum noch jemand mehr kennen. Die heutigen Senioren sind oft mobil, fit. Und wenn sie denn körperlich vielleicht nicht mehr so fit sind, sind die meisten doch innerlich sehr jung geblieben. Viele jedenfalls. Sind dann Online-Börsen das geeignete Mittel zur Suche nach dem späten Liebesglück?
Ja, also ich habe es ja auch selbst ausprobiert. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es kommt darauf an, welche Online-Börse man da nimmt. Aber wichtig war mir, dass ich da einigermaßen anonym erstmal bleiben kann, dass auch die Fotos erstmal unscharf gestellt sind. Und man kann darüber auch so ein bisschen trainieren zu flirten, weil meistens hat man das ja auch verlernt im Laufe der Jahre.
Also man hat es lange nicht mehr gemacht. Aber wenn man vis-à-vis jemandem gegenüber sitzen möchte, dann gibt es noch was sehr Spannendes. Sie haben nämlich Speed-Dating-Kurse für Senioren organisiert.
Ja, das haben wir auch extra für das Buch gemacht, weil wir festgestellt haben, das gibt es so noch nicht. Und wir haben dann Frauen und Männer eingeladen in ein Mainzer Lokal, also einen bestimmten Termin. Wir hatten uns vorgestellt, 10 Frauen, 10 Männer, dass die sich da gegenüber sitzen. Männer haben wir leider nicht genügend gefunden, also waren es dann nur 7 Frauen und 7 Männer. Und das war dann so, die Anordnung, Frauen saßen jeweils an einem Tisch, die Männer setzten sich dazu und wenn das Glöckchen geklingelt hat, nach 8 Minuten sind sie weitergerückt. Und unsere Befürchtung, dass vielleicht erst so große Hemmungen da sind, dass die sich nicht zu erzählen haben, hat sich in Null aufgelöst, denn innerhalb weniger Minuten war ein Geschwirr in dem Raum und die haben gelacht und haben sich bestens amüsiert.
Hat es denn auch gefunkt?
Nee, es gab so zwei, da haben wir erst gedacht, da könnte es funken, aber nach mehrmaligem Treffen war es dann doch nicht so das Richtige.
Aber es ist dennoch nach wie vor gefragt und wird es weitergeben?
Ja, also wir sind jetzt auf, während unserer Lesung häufig darauf angesprochen worden, ob wir das nicht mal organisieren wollen. Und wir haben das vor, jetzt demnächst in Bremen zu organisieren.
Also Speed-Dating für Senioren, auch eine Möglichkeit, einen Partner noch zu finden. Wie ist denn Liebe im hohen Alter gesellschaftlich akzeptiert? In der Werbung wird Liebe und Sexualität ja eher mit Jugend und Schönheit verknüpft.
Ja, wenn man jünger ist, kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß, als ich jünger war, habe ich auch gedacht, es ist dann irgendwann vorbei. Aber ich glaube, es ist gar nicht gesellschaftlich geächtet, sondern es ist einfach noch nicht so richtig angekommen in den Köpfen der Menschen, dass dieses Bedürfnis und diese Sehnsucht natürlich nie aufhört, dass sie bleibt, bis man stirbt sozusagen. Und ja, und deswegen wundern sich manche vielleicht, wenn sie ein altes, verliebtes Pärchen sehen. Und letztens habe ich mich sehr gefreut, als ich ein Zitat in der Zeitung gelesen habe, das lautet: Ein junges, verliebtes Paar zu sehen, ist kein Wunder. Aber ein altes, verliebtes Paar zu sehen, ist der schönste Anblick von allem. Erstaunlich, es ist im 19. Jahrhundert geschrieben worden von einem William Makepeace Thackeray.
Also ein Zitat, was schon sehr alt ist und trotzdem ist es heute noch nicht alles so in unseren Köpfen angekommen. Hanne Huntemann ist zu Gast im Domradio-Studio zum Thema Liebe im Alter. Und gleich bekomme ich hier noch mehr Besuch. Ich habe ein Liebespaar eingeladen, beide weit über 80, bis über beide Ohren verliebt und frisch verheiratet. Auch im hohen Alter gibt es sie noch, die Schmetterlinge im Bauch. Im Domradio sind zwei Menschen zu Gast, die sind 84 und 85 und sind seit knapp 2 Jahren verheiratet. Ein richtig frisch verliebtes Paar, Leni Hauger und Bernhard Koch, herzlich willkommen.
Danke.
Frau Hauger, haben Sie mit so einer großen Liebe noch gerechnet, dann, nachdem Sie zwei Ehemänner überlebt haben?
Auf gar keinen Fall. Ich wollte gar nicht mehr heiraten. Im Gegenteil, also ich war dem eher ablehnend gegenüber, aber es hat mich dann einfach übermannt, beziehungsweise er hat mich überredet.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
In der Arbeitsstelle. Wir waren zusammen in einer großen Firma, in einem Energieversorgungsunternehmen und er war der Stellvertreter meines Chefs und dadurch hatten wir sehr viel miteinander zu tun. Er war für mich der perfekteste Chef, den es gab. An ihm habe ich also überhaupt nichts verbessern müssen bei den anderen. Da hatte ich einigermaßen viel zu tun, also um das, naja, zu korrigieren und so. Und er ist mir aber aufgefallen, ja, durch seine Einstellung, durch sein, das habe ich glaube ich auch geschrieben, zurückhaltendes Wesen und trotzdem freundlich und hilfsbereit, denn ich hatte keine Ahnung von der Materie. Und da hat er mir viel helfen müssen. Und dann habe ich bald herausgefunden, dass wir auch glaubensmäßig übereinstimmten.
Man muss jetzt dazu sagen, das ist ja über 30 Jahre her und verheiratet sind Sie erst seit 2 Jahren. Also das heißt, 35 Jahre ist das her, dass Sie zusammen gearbeitet haben. Mhm. Ab wann haben Sie denn mal überlegt, der gefällt mir?
Eine Sympathie war eigentlich bald vorhanden, aber mehr nicht. Also wir waren so auf einer Linie, wie gesagt, glaubensmäßig auch und von der Einstellung her. Aber wir waren ja beide gebunden. Deshalb war das nie eine Frage. Aber Sympathie war vorhanden. Und da gebe ich ganz ehrlich zu, mehr als zu anderen Kollegen. Aber wahrscheinlich aus dem Grunde, weil wir so gleichgelagert waren. Wir konnten uns über Themen unterhalten, mit denen ich mit anderen entweder Unstimmigkeiten hatte oder was verteidigen musste. Und das war...
Also die Gemeinsamkeiten.
Auf meiner Linie.
Was gefällt Ihnen denn an Ihrem Mann?
Was mir an ihm gefällt? Erstmal die Ruhe, die er ausströmt. Dann auch seine Gescheitheit. Er weiß sehr viel. Seine Hilfsbereitschaft. Und sein tiefer Glaube, der mich immer wieder überwältigt und auch fasziniert, kann ich sagen. Und von dem ich also sehr angetan bin auch. Und das hilft mir natürlich auch. Wenn ich dann, also ich bin mal eher so ein Zweifler. Ich bilde mir ein, auch religiös zu sein, aber ich habe schon mal Schwierigkeiten mit oben. Und die hat er nicht. Und da kann er alle meine Zweifel kann er dann ausräumen. Das tut mir gut. Ich glaube, das habe ich damals schon an ihm geschätzt. Aber wie gesagt, wir waren ja beide gebunden. Ich hatte ja meinen Mann und er hatte seine Frau. Und deshalb war das eigentlich die Grundlage, so kann man sagen.
Sie beide haben jeweils auch vier Kinder. Genau. Ja. Herr Koch, wann ist Ihnen denn Ihre jetzige Frau zum ersten Mal aufgefallen und Sie haben gedacht, das ist aber eine nette?
Ja, als Frau ist sie mir schon längst aufgefallen, schon zu Berufszeiten. Aber ans Heiraten haben wir natürlich nicht gedacht. Sie war verheiratet, ich war verheiratet. Meine Frau starb 2012. Und da war ich halt ganz allein in einem relativ großen Haus. Und ich verstehe von der Küche überhaupt nichts. Also das ist für mich ein Fremdwort. Und da habe ich natürlich gefühlt, einsam bist du. Und wir kannten uns dann. Wir waren jedes Jahr bei unseren Rentnerversammlungen, haben uns gesehen, getroffen. Wir haben uns gegenseitig telefoniert zum Geburtstag. Und so, das war aber der einzige Kontakt. Aber nach dem Tod meiner Frau haben wir uns dann nach dem Rentnertreff vereinbart, wir könnten ja mal zusammen eine Wanderung machen und so. Ne? Und so nach und nach hat sich dann das verfestigt, dass wir eigentlich zusammen gehen könnten. Ja? Wir sind uns beide sympathisch. Ne? Ich bewundere ihre Klugheit, ihr unheimliches Gedächtnis. Sie erzählt aus tiefster Kindheit Dinge, die also für mich ganz unmöglich sind, noch wiederzugeben, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke. Sie weiß aber noch alles, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und das hat mir natürlich schon groß imponiert. Ja.
Gab es denn so einen Moment, wo es gefunkt hat? Gab es da so einen Augenblick?
Ja, der erste Funke war dann wahrscheinlich auf dieser Wanderung, die wir da gemeinsam zum Schluchsee durchgeführt haben. Ja, also, da kann man sagen, da sind wir uns schon näher gekommen. Da habe ich ihr zum ersten Mal ein Eis spendiert, ne? Und so.
Leni Hauger und Bernhard Koch, Sie sind beide weit über 80 schon. Sie genießen Ihre Zweisamkeit, Ihre noch junge Liebe. Wie fühlt sie sich an, die Liebe im Alter? Und was ist anders als in jungen Jahren? Darüber reden wir gleich in der Domradio-Beratung. Was ist, wenn einen im Alter noch einmal mit aller Macht die Liebe überkommt? Leni Hauger ist 84, ihr Mann Bernhard Koch 85. Ich freue mich, dass Sie aus Freiburg in Ihre alte Heimat gereist sind, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Wie fühlt sie sich denn an, die Liebe mit über 80? Ist das so wie damals bei der ersten großen Liebe in der Jugend oder ganz anders, Herr Koch?
Ja, wenn ich so sagen möchte, es ist in der Hinsicht anders, als man es bewusster erlebt. In der Jugend, da ist man voller Drang und Eifer und hier in dem Alter sieht es doch ein bisschen anders aus. Wie gesagt, man ist bewusster der ganzen Sachen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Und so hat man seine Erlebnisse neu.
Wie ist das für Sie, Frau Hauge?
Ja, für mich ist es ähnlich. Also mich hat es eigentlich überfallen. Also ich war wirklich überwältigt von dem Antrag oder von dem, was er mir gesagt hat, und war im Anfang skeptisch, soll ich das machen, soll ich das nicht, soll ich darauf eingehen.
Also
ich
der Heiratsantrag.
Ja. Ich mochte ihn ja, aber ich habe gedacht, so eine feste Bindung. Und dann muss ich sagen, als es dann, das ist wieder was, etwas gewachsen, was in der Jugend nicht ist. Es ist so was Festes, so was Beständiges und so was auch Unerwartetes. In den Jugendjahren ist es selbstverständlich, verliebt man sich und es nimmt alles seinen Lauf. Aber wenn im Alter sowas kommt und dann so plötzlich, aber vom Genuss her, vom Empfinden her, finde ich es auch, also es ist viel, viel tiefer und man ist so dankbar, dass man das noch erleben darf.
Hat es Sie denn vielleicht auch zwischendurch verwirrt, dass plötzlich so starke, intensive Gefühle da waren, dieses Kribbeln im Bauch?
Das hat mich wirklich verwirrt. Ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal dieser Gefühle so, dass die meiner so mächtig wurden. Das war schon ja verwirrend auf jeden Fall. Auch als dann dieser Satz kam, wir könnten doch heiraten, da war ich im Moment wirklich total verwirrt. Da habe ich gedacht, aber ich wollte doch gar nicht mehr. Und habe gleichzeitig aber so ein Drängen danach, habe gedacht, doch, es wäre nochmal schön, mich zu verlieben. Ich kann ja auch nicht sagen, das war die spontane Liebe. Ich mochte ihn, aber so dieses, das andere musste wirklich wachsen, das war nicht vorhanden. Dann habe ich aber gedacht, es ist schön, das zusammen sein, aber dass es sich so mit solcher Macht in mir festgesetzt hat, das hätte ich nie gedacht. Da war ich wirklich überrascht.
Und dann haben Sie sich vom Gefühl leiten lassen?
Absolut. Also ich vom Gefühl, rein vom Gefühl.
Herr Koch, Sie haben ja auch dann irgendwann wohl diesen Schritt gemacht, zu sagen, heiraten könnten wir doch. Sie haben diesen Schritt auch ganz bewusst gemacht und auch dieses Gefühl gespürt, mit dieser Frau möchte ich jetzt zusammen sein?
Ja, genau. Nur hatte ich mal zu ihr gesagt, wir hätten aus vernünftigen Gründen geheiratet, als eine Vernunft-Ehe. Und da war sie also tief zerknirscht. Und ich musste sie erst wieder selig aufbauen. Und später hat sie es aber anerkannt. Wir haben aus vernünftigen Gründen auch geheiratet. Wir waren beide allein. Und wir hatten auch Sehnsucht zueinander. Und es waren doch irgendwie vernünftige Gründe. Ne? Jetzt, wo Liebe aufhört und Vernunft anfängt, dass ich irgendwo so dazwischen liegend möglicherweise. Ne?
Heißt das denn so ein bisschen am Anfang, haben Sie einfach gedacht, versorgt sein ist schön, zusammen sein ist schön und dann kamen die Gefühle sozusagen hinterher obendrauf als Sahnehäubchen?
Ja und nein. Aber das Gefühl, versorgt zu sein, das war also schon ein wichtiges Argument. Ja.
Gemeinsamkeiten spielen oft eine Rolle, wenn man sich näher kommt. Haben solche Gemeinsamkeiten denn den Weg bereitet für die großen Gefühle?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn keine Gemeinsamkeiten da gewesen wären, also gravierende Unstimmigkeiten und so, dann wäre das überhaupt nicht zustande gekommen. Also ich glaube, dass das auch unsere Basis war, also für dieses Miteinander. Ich denke mal, nicht einmal, wenn es jetzt die große Liebe gewesen wäre, aber so diese Achtung voneinander auch und die ich bei ihm auch immer wieder fühle, muss ich auch sagen, das hat mich schon beeindruckt, dass daraus so ein mächtiges Gefühl, das ich also wirklich Liebe nenne, würde, das hätte ich nicht erwartet. Das war für mich also völlig abgestrichen, nicht?
Was macht das denn mit Ihnen? Sie werden bald 85. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie sind viel jünger, dadurch, dass Sie jetzt einfach auch diese Verliebtheit in sich haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich nicht wie 85. Das heißt, ich hätte früher nicht gedacht, dass man mit 85 noch mal so fühlen kann, so tief. Aber es ist ein viel, wie mein Mann auch sagt, ein viel tieferes Gefühl. Es ist sowas rundherum Schönes, Warmes. Es ist jemand da und dies auch, ich sage jetzt auch ganz ehrlich, begehrt werden ist auch schön und geschätzt werden. Also das ist für mich alles sehr, sehr wichtig und das spüre ich bei ihm und das tut mir natürlich auch gut. Aber dass ich selbst noch mal so empfinden würde, hätte ich nicht gedacht.
Sie sind beide sehr gläubig, haben Sie gerade gesagt. Als klar war, dass Sie mehr wollten als nur Händchen halten, war es für Sie wichtig, den kirchlichen Segen zu haben und darüber sprechen wir gleich in der nächsten Sendestunde. Den Segen von oben haben sie sich ersehnt und wollten es beide. Leni Hauger und Bernhard Koch haben sich mit über 80 ineinander verliebt, vor 2 Jahren kirchlich geheiratet. Warum bedeutet Ihnen das so viel?
Ja, erstmal sind wir ja so erzogen worden. Also schon in jungen Jahren hat es geheißen, keine Verbindung ohne Eheschließung, keine engere Verbindung. Das war noch so in uns drin und ich glaube bei meinem Mann auch. Bei meinem Mann muss ich zugeben, mehr als bei mir. Aber mir war es auch wichtig, ich bin ja auch marianisch groß geworden, da war das sowieso keine Frage. Es ist also ganz wichtig, den kirchlichen Segen zu bekommen. Und das war auch gar keine Frage. Also wenn wir zusammen sein wollten, das war selbstverständlich, dass wir dann den Segen haben wollten.
Ja, nun, unser katholischer Glaube, der sagt ja schon, dass es nur mit dem kirchlichen Segen erlaubt ist, ja, eine Ehe zu schließen. Und so war das für uns dann eben nur möglich, kirchlich zu heiraten. Standesamtlich war ja in neuer Zeit nicht mehr notwendig. Und so haben wir das auch nicht getan. Ne?
Die Entscheidung zur kirchlichen Hochzeit haben Sie recht kurzfristig getroffen, so eine Art Blitzhochzeit?
Ja, das Wort kann man ruhig nennen. Ja.
Wie blitzschnell ging das denn?
2 Wochen, ja. Oder 3, ja. Aber länger nicht. Ja.
Haben Sie Ihren Kindern vorher Bescheid gesagt oder erst hinterher?
Nein, nein, keiner hat was gewusst. Das war wirklich so, als er dann gesagt hat, wir wollen heiraten. Und dann war ich wieder ein bisschen überrumpelt, als er sagte, aber ganz schnell. Also er wollte nicht lange warten. Und ja, wie soll das gehen? Wir mussten ja dann auch einen Priester haben, der das machte. Ging das überhaupt in der kurzen Zeit? Und dann haben wir uns erkundigt und irgendein Bekannter, der hat dann gesagt, geht zu dem Pater hin, also der macht das. Und wir gingen dann hin und dann sagte der, ja, wollte gleich morgen. Und dann habe ich gesagt, oh nein, so schnell dann doch nicht. Aber das war ganz klar, wir wollten alleine heiraten. Also wir wollten niemanden dabei haben. Warum, weiß ich nicht. Wir hatten keine Angst davor, aber irgendetwas hat uns doch zurückgehalten, also den Kindern, die zwar von unserer Beziehung wussten, wandern und zusammen sein, aber von diesen Plänen haben wir nichts erzählt. Wir konnten auch nicht erzählen, weil es bei uns ja auch so schnell ging, dass er sagte, ja, ihr könnt gleich. Und dann habe ich gesagt, nicht so schnell. Dann hat er gesagt, dann am Freitag. Und das war der 6. Dezember.
Jeder von Ihnen hat 4 Kinder. Sie haben insgesamt 10 Enkel. Wie haben denn Ihre Kinder und Enkelkinder darauf reagiert?
Ja, absolut positiv. Also wir hatten am 1. Advent oder haben wir immer ein Familientreffen. Da kommen alle Kinder zusammen, also meine Kinder. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so, jetzt musst du eine kleine Rede halten und musst es ihnen sagen. Und als er das dann gesagt hat, das hat er dann ganz toll auch gemacht, als er es gesagt hat, da war das ein einziger Jubel. Die waren also alle angetan, begeistert, nur dass sie natürlich bei der Hochzeit nicht dabei waren. Das, ja, wurde so ein bisschen kritisiert vielleicht, aber es war nicht wichtig. Dann haben wir aber beschlossen, wir machen eine Familienzusammenführung. Zu dieser Gelegenheit waren dann alle Kinder, wir haben dann zusammengebracht an dem Abend, das hatten wir uns dann fest vorgenommen. Aber die Hochzeit selber, die war sehr bewegend, muss ich sagen. Also mich hat es wahnsinnig erschüttert, als die Stola da über den Händler und man sagte sich dann ja und wusste ganz genau, dieses Jahr wird nicht so lange Bedeutung haben, weil wir nicht mehr so lange leben würden, wie in jungen Jahren, wo man davon ausgeht, bis ans Lebensende, das Jahr für ein langes Leben. Das war damals natürlich, sagen wir mal, das Risiko ist ja viel größer, in jungen Jahren für so eine lange Zeit Ja zu sagen. Bei uns war es dann so, dass wir wussten, wir sagen es nur noch für eine kurze Zeit, aber das war also ganz sicher Ja.
Es hat gut geklappt.
Man muss ja dazu sagen, für die Kinder sind alleinstehende Elternteile ja auch eine Aufgabe. Und jetzt in diesem Falle könnte man sagen, sie freuen sich, dass man wieder jemanden hat. Ihre Pflichten werden dadurch auch ein bisschen gelockert. Sie müssen sich nicht mehr so kümmern, weil ja wieder jemand da ist. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
Wie haben Sie denn dann den Hochzeitstag verbracht?
Trauung war ja am Abend. Und ja, da sind wir nach Hause gegangen und haben noch miteinander, also es war ja kein Tag, es war kein ganzer Tag, und sind dann nach Hause gegangen und haben dann eine Flasche Sekt noch getrunken. Dann sind wir aber, ich glaube am darauffolgenden Tag, da sind wir dann schön zum Essen gegangen. Und aber dieser Abend selbst, also wie gesagt, da waren wir nur ganz alleine zu Hause bei mir.
Gab es denn auch sowas wie einen Ring oder Flitterwochen?
Nein, ja, Flitterwochen, wir flittern immer noch. Ja, ein Ring, er trägt grundsätzlich keinen Ring, schon früher aus beruflichen Gründen nicht, weil er mal da so einen Unfall damit hatte. Ich trage immer noch meinen Ring, das muss ich dazu sagen. Ich habe es auch gerne. Die Leute sollen ruhig wissen, ich bin verheiratet. Ja, insofern spielte der Ring nicht so eine große Rolle.
Verliebt man sich im Alter, kann das wunderschön sein. Das sagen unsere Gäste Leni Hauger und Bernhard Koch, 84 und 85 Jahre alt. Und gleich sprechen wir noch über ihren Alltag. Wenn junge Paare zusammenziehen, gibt es manchmal Startschwierigkeiten in der ersten gemeinsamen Wohnung. Was kommt wohin? Wer macht was? Paare streiten über nervige Angewohnheiten im Alltag. zum Beispiel das Wegräumen von Wäsche oder Geschirr. Leni Hauger und Bernhard Koch sind über 80 und frisch verliebt. Sie haben zwar geheiratet, sind aber nicht zusammengezogen. Wollten Sie solche Alltagsdiskussionen vermeiden?
Nein, das hatte ganz andere Gründe. Mein Mann hat einen sehr großen Bungalow. Ich habe mich kleiner gesetzt, als meine Kinder aus dem Haus waren. Und das war für mich wichtig, also nicht zu viel Ballast zu haben und Sklave der Wohnung zu sein. Ich habe mir überlegt, wenn ich zu ihm ziehen würde, wenn jetzt ihm etwas passiert, was Gott verhüten möge, also ich möchte früher gehen als er, aber wenn es so wäre, dann sitze ich wieder da mit einer großen Wohnung, mit einem großen Anhängsel, mit einem Garten, mit einem großen Garten, dann bin ich praktisch wieder genauso wie vorher angewiesen auf diese große, dass ich zu Hause bleibe, dass alles richtig. Das ist mir zu viel. Außerdem sind dann die Kinder, dann müssen die vielleicht sagen, wir verkaufen das Haus und dann muss ich wieder eine Wohnung suchen. Also das hatte wirklich Vernunftgründe.
Das Schöne sicherlich beim Alltag im Alter ist, Sie müssen nicht zur Arbeit. Früher hatte jeder von Ihnen morgens das Gewusel von 4 Kindern um sich herum. Was machen Sie denn gerne in Ihrer gemeinsamen Zeit?
Wir haben eigentlich immer was zu tun. Bernhard hat einen großen Garten. Sonntagsabend sind wir immer bei ihm in der Sauna. Und am Mittwoch fahren wir zusammen in Richtung Bahnhof. Ich fahre dann nach Hause, er geht zum Tischtennis, ich zum Kirchenchor. Und am Freitag sind wir wieder zusammen. Und dann freuen wir uns aber immer ganz wahnsinnig aufs Zusammenkommen. Das ist dann immer wieder wie frisch. Und wenn wir mal laufen können, wandern können, dann ist das auch okay. Wir machen natürlich nicht mehr die großen Wanderungen. Was wir mal noch geplant haben, das ist also mit dem Campingbus mal wieder unterwegs zu sein, der im Moment aber in der Reparatur ist. Und dann gehen wir zu meiner Tochter nach München miteinander und hüten deren Haus. Da ist Bernhard auch immer dabei und ist gerne dabei. Und dann haben wir 14 Tage zu tun. Die Zeit, die vergeht wie im Flug.
Da muss ich nochmal bei dem Campingbus Halt machen. Herr Koch, was ist denn so ein Ziel, was Ihnen noch vorschwebt? Wo würden Sie mit dem Bus gerne hin?
Ja, früher war man also weiter weg und das bestimmt nicht mehr. Also für uns kommt der Schwarzwald in Frage und so, sodass wir also nicht mehr so weit gehen. Der Bodensee natürlich auch. Ne? Mit dem Bodensee bin ich ja deswegen auch gern verbunden, weil meine ehemalige Frau dort geboren ist, von dort ja aufgewachsen ist. Und ich habe dort studiert, ich habe dort mein Ingenieurstudium dort gemacht und so. Und das ist natürlich schon ein Grund, weswegen man mit dem Bodensee verbunden ist.
Welche Ziele schweben Ihnen vor?
Ja, ich schließe mich dem an. Also diese riesengroßen Fahrten, die ich früher mit meinem verstorbenen Mann gemacht habe, also die uns bis an die europäischen Grenzen geführt hat, zum Nordkap und wir waren überall, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber so Deutschland selbst jetzt mal in Harz oder Erzgebirge, also das täte ich schon mal ganz gerne. Vielleicht schaffen wir das auch noch mal.
Inwiefern sind denn Ihre vorherigen Lebenspartner Bestandteil der Beziehung? Ist es wichtig, dafür Raum zu haben oder rückt es in den Hintergrund?
Da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Also ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel von meinem Mann früh erzähle, ihn auch zitiere. Und ich höre auch öfter mal, Gertrud hat, also von seiner Frau, das hat Gertrud und sie war eine tolle Hausfrau und begeisterte Hausfrau, bin ich nicht. Freue mich aber dann immer wieder, wenn er mir auch davon erzählt, das hat sie gemacht, das stört mich überhaupt nicht. Oder wenn ich Sachen finde, die sie gemacht hat und kann das auch nur bewundern. Also da ist keine Rivalität oder kein ungutes Gefühl. Wir können also wirklich ganz frei über unsere frühere Beziehung bzw. unsere Ehen sprechen. Und das tut gut.
Wir gehen auch gemeinsam auf die Gräber. Einmal von ihrem Mann noch oder zu meiner Frau.
Das passt eigentlich zu der Frage, die ich auch gerade stellen wollte, inwieweit auch der Glaube eine Rolle für Sie im täglichen Leben spielt.
Weil ich ja noch aktiv bin in dem Gemeindeleben, also ich bin Lektorin, Kommunionausteilerin und wenn ich Dienst habe, dann kommt selbstverständlich Bernhard zu mir hin am Wochenende und wenn nicht, dann bin ich mit in seiner Gemeinde und gehe mit ihm dort zur Kirche und bin auch aufgenommen in die Gemeinde.
Ja, der Glaube spielt eine ganz große Rolle. Ne? Je älter man wird, umso mehr. Denn irgendwann ist ja absehbar, dass wir also nicht mehr auf dieser schönen Erde wandeln dürfen, aber dafür was Größeres und Schöneres dafür bekommen. Ne? Das hoffen wir doch alle.
Sind Sie gelassener, toleranter als früher oder kann es auch schon mal krachen?
Krachen mit Sicherheit nicht. Es hat manchmal Momente, in denen ich also entweder was missverstanden habe. Ja, meistens heißt dann hinterher, wenn ich mir die Erklärung dann erwünsche, dann ist es ganz anders gemeint. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der vielleicht im Moment etwas traurig ist, über wütend nicht. Aber wir haben uns vorgenommen, wir fragen nach. Wir fragen den anderen, wie ist es gemeint? Und das war am Anfang natürlich nicht so. Und da hat er schon manchmal gemerkt, dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe. Aber im Großen und Ganzen, also muss ich sagen, wenn es dann besprochen ist, dann ist es fertig. Das, also nachtragend auf gar keinen Fall. Dann bin ich auch ganz schnell wieder gut und bin auch richtig froh, wenn es dann Missverständnis war. Und es waren am Anfang viele Missverständnisse, muss ich auch sagen. Aber das hat sich jetzt inzwischen gegeben. Insofern, als wir uns dann auf den Punkt bringen und sagen, was war damit gemeint, wie hast du es gemeint?
Herr Koch, sind Sie auch im Alter jetzt gelassener als früher?
Ja, es ist eine gewisse Ruhe, ist natürlich eingekehrt. Und das Bewusstsein, dass wir miteinander, wenn auch mal ein Wort fällt, dass das andere Ohr falsch aufgenommen hat, wie es von einem anderen ausgegangen ist, dass man darüber redet und das beseitigt und bereinigt. Ja,
weil ich kann mir vorstellen, wichtig, dass das auch deshalb schwierig ist, wenn man jahrzehntelang mit einem anderen Menschen zusammen war, man vielleicht davon ausgeht, das funktioniert jetzt ähnlich und das Gegenüber funktioniert jetzt eben ganz anders.
Nee, das habe ich mir von Anfang an nicht eingebildet. Mein verstorbener Mann war total anders und seine verstorbene Frau war bestimmt total anders als ich. Das war ganz, ganz wichtig, keine Vergleiche ziehen. Wir haben die Zeit genossen und das war gut. Er die Zeit mit seiner Frau, das war gut. Jetzt ist was anderes da und es ist alles anders, aber mindestens ebenso schön.
Liebe im Alter, inwiefern gibt sie eine neue Lebensqualität, Herr Koch?
Ja, die Lebensqualität, die liegt natürlich darin, dass man die Sache bewusster auffasst, dass man den anderen schätzt und in seiner Form ehrt. Und man froh ist, dass man nicht mehr alleine ist. Ne? Das ist ganz wichtig, ja. Man ist irgendwo dann wieder mehr zu Hause. Man ist nicht abgestellt in irgendeine Kammer, sozusagen. Und deswegen ist es also schon was Tolles, ja.
Und für Sie, Frau Hauge?
Ja, auf jeden Fall genauso. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich und wie dankbar ich bin, dass ich wieder sagen kann, ich habe jemanden, der mich liebt, der mich schätzt, der mich sehr mag und der mir das, vor allen Dingen muss ich sagen, wir können es uns viel freier heute sagen als in früheren Jahren. Also wir können uns wirklich die Liebe auch gestehen, können es sagen und es ist immer wieder schön.
Zum Glück ist es nie zu spät. Leni Hauger ist 84, ihr Mann Bernhard Koch 85. Sie sind verheiratet seit knapp 2 Jahren und sie beweisen, dass man auch im Alter noch einmal ein Feuer entfachen kann. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Domradio und ich wünsche Ihnen, dass die Verliebtheit ganz lange anhält. Alles Gute.
Dankeschön.
Auch ein älteres Herz kann noch Luftsprünge machen. Wer sich im Alter nochmal verliebt, hat genau die gleichen Gefühle wie damals mit 17. Das sagt Uwe Kleinemas, Altersforscher an der Uni Bonn. Verliebte fühlen sich gesünder, vitaler, man weiß wieder, wofür es sich zu leben lohnt. Doch erstmal jemanden finden. Wir haben eben eine romantische Liebesgeschichte gehört, aber es gibt sicherlich auch viele, die vergeblich nach einem Partner suchen. Hanne Huntemann und Angela Joschko haben sich mit vielen Menschen unterhalten auf der Suche nach der späten Liebe. Hanne Huntemann ist zu Gast hier im Domradiostudio. Warum ist die Partnersuche im Alter manchmal so schwierig?
Ach, ich weiß gar nicht, ob die so schwierig ist. Also ich denke, das Schwierigste daran ist die Frage, ob man selbst wirklich innerlich die Bereitschaft dazu hat. Das ist eine große Voraussetzung. Also wir sind natürlich vielen Menschen begegnet, die natürlich auch nicht gefunden haben. Und da haben wir so übereinstimmend festgestellt, das waren häufig die irgendwie so eine verbissene Suche hatten. dann vielleicht welche, die zu genaue Vorstellungen hatten, wie jemand sein soll, oder aber die noch gar nicht so ganz befreit waren von ihrer früheren Partnerschaft. Also die dann auch so Vergleiche angestellt haben. Er soll so aussehen wie mein Mann, er soll die gleiche Ausbildung haben wie mein Mann und er soll dies und er soll jenes. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Aber im Prinzip haben wir festgestellt, dass diejenigen, die so eine große innere Bereitschaft hatten und auch eine Offenheit hatten, sich nochmal auf was Neues einzulassen, wirklich große Erfolge hatten.
Also das heißt, die Offenheit ist vielleicht der Schlüssel dazu, dass man zumindest die Möglichkeit hat, Menschen kennenzulernen, die einem gefallen könnten?
Ja, das ist ja auch im Alltag so, ist ja auch bei Jüngeren so. Und deswegen sind so Flirtkurse oder vielleicht auch Speeddating gar nicht so schlecht, weil man da so ein bisschen üben kann, vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit zu wagen und mal zu gucken, was kann passieren. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass man sich nochmal verliebt vielleicht.
Kann man überhaupt flirten lernen oder neu lernen? Ich denke, das ist ja so, dass sich sowas ergibt aus dem Bauch raus, wenn man jung ist. Muss man das überhaupt neu lernen?
Ja, also wir haben das festgestellt und ich kenne es auch von mir, ich habe mich ja auch nochmal auf die Suche begeben, dass man das irgendwie schon noch lernen muss, dass man so ein bisschen trainieren muss, auf Menschen zuzugehen, nicht unbedingt auch auf Männer, aber dass man einfach mal so übt, positiv und strahlend auf jemanden zuzugehen, vielleicht mal ein Kompliment zu machen, auch mal ein Kompliment anzunehmen und nicht gleich zu sagen, ach, das Kleid habe ich ja schon 100 Jahre, sondern zu sagen, ja, vielen Dank, wenn einem jemand was Nettes sagt. Also, dass man das einfach so ein bisschen übt und das kann überhaupt nicht schaden, auch mal jemanden anzusprechen im Zug, nur um sich mal zu unterhalten, um auszuprobieren, wie ist denn die Reaktion.
Ist es vielleicht erstmal so eine Unsicherheit, wenn jemand jahrzehntelang in einer festen Beziehung war, der Partner ist vielleicht verstorben, dass man dann so ein Neuland wieder hat, dass man aus dieser Routine rausgeworfen wird?
Das ist das eine. Und das andere ist, dass viele, die allein leben, sich ja auch ein Stück zurückziehen und dann so isoliert sind und sich so ein bisschen verkrampfen. Und das ist eine große Chance, finde ich.
Manch einen plagt sich ja auch das schlechte Gewissen. Darf ich noch jemanden kennenlernen oder vielleicht auch, wie sage ich es meinen erwachsenen Kindern?
Ja, das ist ein großes Problem. Aber wir haben festgestellt, dass die meisten Kinder ganz erleichtert sind, wenn Papa oder Mama nochmal einen neuen Partner haben. Und zwar, weil es sie auch ein Stück entlastet. Weil wenn jetzt ein Elternteil zum Beispiel gestorben ist, haben sie das Gefühl, sie müssten sich jetzt verstärkt um Mama oder Papa kümmern. Und wenn da nochmal die Liebe einschlägt, haben sie da ein bisschen Freiraum. Natürlich gibt es manchmal dann auch Ärger, wenn es um Erbe geht und so weiter. Also da kann es dann trotzdem Schwierigkeiten geben. Aber in der Großen und Ganzen gibt es da positive Reaktionen.
Das haben wir auch hier eben wiedergespiegelt bekommen von Frau Hauger und Herrn Koch, die eben da waren. Auch die haben gesagt, dass auch sicherlich die Kinder entlastet in ihrer Rolle, wenn die Eltern alt werden. Haben Sie auch Paare kennengelernt, wo es die nicht mehr so richtig frisch jung waren, die auch ihre körperlichen Gebrechen mit sich brachten?
Ja, also ich habe zum Beispiel ein Paar, das ist ein bisschen traurig, die haben sich kennengelernt und sich auch doll verliebt und dann stellte sich raus, dass der Partner eine beginnende Demenz hat. Aber die sind zusammengeblieben und sie ist wirklich treu an seiner Seite und es ist nach wie vor eine große Liebe. Aber das ist natürlich auch das Traurige vielleicht an einer Partnerschaft im Alter. Also mir hat auch ein Paar erzählt, dass sie häufig auch ein bisschen bedrückt sind, weil sie wissen, sie haben eigentlich nicht wirklich mehr eine Zukunft. Und damit muss man natürlich auch leben.
Hanne Huntemann ist zu Gast in der Domradio-Beratung zum Thema Liebe im Alter. Liebe auf den späten Blick, die ist möglich und kann sehr intensiv gelebt und empfunden werden. Das haben wir schon gehört im Laufe dieser Sendung. Hanne Huntemann ist zu Gast im Domradio. In ihrem Buch Liebe auf den späten Blick, Partnersuche 60+, da beschreiben sie, wie es auch im Alter noch klappen kann, den oder die Richtige zu finden. Was ist denn mit denen, die an der Hürde der Hemmschwellen und Ängste scheitern? Was würden Sie denen raten?
Naja, ich kann mir schon vorstellen, oder wir haben es auch immer wieder gehört, dass viele natürlich Sorgen haben. Auf der einen Seite ins Internet, das finden sie ein bisschen unseriös und dann halt auf Anzeigen schreiben. Die haben natürlich auch Angst immer vor Enttäuschungen und sagen, das würden wir nicht noch einmal verkraften. Auf der anderen Seite kann man wirklich fragen, was kann passieren? Natürlich braucht man ein bisschen längeren Atem, aber man kann natürlich nicht erwarten, wie das bei den Haugers war. Das ist natürlich ein glücklicher Zufall, dass man sich so begegnet und sich wirklich nochmal ineinander verliebt. sondern da fällt mir immer dieser Witz ein von dem Rabbi, der immer wieder den lieben Gott anfleht und sagt, lieber Gott, bitte, so hilf mir doch und schenk mir endlich einen Lottogewinn. Und immer wieder und immer wieder fleht er ihn an und bis eines Tages eine Stimme vom Himmel erschallt und sagt, Rabbi, so gib mir doch endlich eine Chance und füll endlich einen Lottoschein aus. Was ich damit sagen will, ist, von nichts kommt eben nichts. Und ich denke, man hat eher was zu gewinnen als zu verlieren. Das haben uns diese vielen Beispiele gezeigt.
Was wollten Sie und Ihre Kollegin Angela Joschko denn mit dem Buch erreichen? Was war Ihr Ziel?
Also unser Ziel war, den Menschen Mut zu machen. Wenn ihr wirklich eine Sehnsucht habt und wenn ihr euch das wirklich vorstellen könnt, nochmal eine Partnerschaft einzugehen, dann versucht es doch einfach. Es kann gar nicht so viel passieren. Man kann wirklich, wenn man seinen gesunden Menschenverstand einschaltet und wenn man offen und neugierig ist, dann kann man wirklich noch ganz interessante Begegnungen machen. Und was wäre so schlimm daran, sich nochmal zu verlieben?
Was war für Sie die überraschendste Erkenntnis bei der Recherche und beim Schreiben des Buchs?
Das waren zwei Sachen. Also einmal, dass uns Menschen, die auch sehr glückliche Ehen und Beziehungen hinter sich hatten, gesagt haben, dass diese neue Beziehung, dass sie da eine Intensität erleben, wie sie sie noch nie erlebt haben. Das war für uns neu und das haben wir nicht nur einmal gehört, das haben wir wirklich häufig gehört. Und dann auch, wie mutig manche Leute sind. Also die haben da wirklich mit einer Lässigkeit hunderte von Kilometern überwunden und sind einfach zu dem Partner, den sie neu kennengelernt haben, hingezogen. Und wir haben von keinem bisher gehört, dass das schiefgegangen ist. Im Gegenteil, die sind alle sehr glücklich, dass sie das gewagt haben.
Gibt es eine Geschichte oder ein Paar, das Sie mit Ihrer Geschichte wirklich auch besonders berührt hat?
Ja, da gibt es so ein Paar, stammt sie aus der sächsischen Schweiz und spricht auch so, das ist natürlich immer sehr unterhaltsam, wenn jemand diesen sächsischen Dialekt hat. Die hatte da ein Hotel und war Witwe und hat durch eine Freundin den Zugang zum Internet gefunden und da kam sie in Kontakt mit einem Herrn, dessen Söhne ihn angemeldet haben. Er wusste das zwar, aber die haben für den Vater da diese Flirtgeschichten im Internet gestartet und die haben dann mehrmals telefoniert. Am Anfang war er eher so ein bisschen missmutig am Telefon, weil er wahrscheinlich auch nicht genau informiert war, wer ruft denn da jetzt an.
Das heißt, die Söhne haben geschrieben für ihn?
Die Söhne haben für ihn geschrieben, haben da irgendwelche Dates ausgemacht und haben da Telefonnummern rübergeschickt. Und dann, eines Tages sind sie dann enger ins Gespräch gekommen und sind sich dann irgendwie näher gekommen. Und da sagte er zum Schluss, ich muss sie unbedingt kennenlernen. Und sie war irgendwie ein bisschen unsicher, ob das denn was sein könnte. Sie hatte da schon mal eine blöde Begegnung mit einem übers Internet. Und dann hat sie gesagt, ja okay, ich fahre dann und dann Richtung Nordrhein-Westfalen und muss in Köln umsteigen. Ich habe da aber allerdings nur 20 Minuten Umsteigezeit, da können Sie ja dahin kommen. Und dann kam der tatsächlich auch dahin und sie sagte noch, ich habe ihn gesehen und wäre am liebsten sofort bei ihm geblieben. Und dann mussten sie sich wieder trennen, weil sie dann ja verabredet war für ihren Urlaub. Sie wollte weiterfahren und sie hat gesagt, Wolke 7 war da gar nichts dagegen. Und er hat dann immer so ganz entzückend gelächelt dabei und ein halbes Jahr später ist sie zu ihm gezogen. Das fand ich eine ganz großartige Geschichte.
Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie sie angefangen hat, also dass die Kinder die Finger im Spiel hatten und vielleicht das Gefühl hatten, der Vater braucht mal ein bisschen Gesellschaft.
Ja, die haben gesagt, der wird irgendwie wunderlich, der muss jetzt endlich mal eine Frau haben, ja.
Wenn Sie jetzt auf dieses Buch draufblicken, sind da so viele Lebensgeschichten drin enthalten. Haben Sie schon für sich ein nächstes Projekt geplant?
Ja, wir würden gerne, man muss sagen, so eine Art Fortsetzung schreiben. Also nicht mehr das Gleiche, das wäre uns vielleicht ein bisschen zu eintönig. Wir würden gerne eine Fortsetzungsgeschichte schreiben. Entweder wie es den Menschen weiterergangen ist oder vielleicht ein Thema rausholen. Aber das können wir jetzt natürlich noch nicht verraten.
Liebe auf den späten Blick. Partnersuche 60+ heißt das Buch von Hanne Huntemann und Angela Joschko. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag zum Preis von 9,99 Euro. Das Buch erzählt von Männern und Frauen jenseits der 60, die noch einmal die Liebe suchen. Hanne Huntemann, ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier im Domradio.
Ja, und ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich dieses wunderbare Thema hier erläutern durfte.
Das war die Domradio-Beratung mit Dagmar Peters zum Thema Liebe im Alter. Danke fürs Zuhören und viel Glück in der Liebe.